jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat seine Ankündigungen wahrgemacht. Seit dem Wochenende führt Israel trotz internationaler Warnungen Luftangriffe im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen durch. In der Stadt an der Grenze zu Ägypten befinden sich Schätzungen zufolge derzeit um die 1,5 Millionen Menschen, die dort Schutz suchen. Bei der Serie von israelischen Luftangriffen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet worden. Israel plant indes auch eine Militäroffensive auf Rafah am Boden. Und das sorgt international für viel Kritik. Ein derartiger Vorstoß könnte auch Folgen für die regionale Stabilität haben. Denn Ägypten erwägt laut Medienberichten im Falle einer Bodenoffensive in Rafah den Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel auszusetzen. Was das zu bedeuten hat, ob Ägypten damit zum Kriegsteilnehmer werden würde und wie es eigentlich um die Befreiung der Geiseln steht, bespreche ich heute mit unserem Israel-Korrespondenten Norbert Jessen. Er wohnt in der Nähe des Gazastreifens. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Montag, der 12. Februar und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Bis jetzt waren Israels Bodentruppen in Rafah im südlichen Gazastreifen nicht im Einsatz. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte der Armee des Landes jedoch am Freitag den Befehl erteilt, eine Bodenoffensive auf Rafah vorzubereiten. Es ist unmöglich, das Kriegsziel der Eliminierung der Hamas zu erreichen, wenn 4 Hamas-Bataillone in Rafah verbleiben, ließ Netanyahu mitteilen. Die Armee soll deshalb die Evakuierung der Zivilistinnen und Zivilisten in Rafah vorbereiten. Die Frage ist jedoch, wo sollen sie hin? Kairo hatte bereits mehrmals betont, dass eine Massenflucht von palästinensischen Flüchtlingen auf den Sinai nicht in Frage käme. Und Ägypten hat bereits in Erwägung gezogen, im Fall einer Bodenoffensive den Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten auszusetzen. Ägypten hatte nämlich mit dem sogenannten Camp David-Abkommen als erster arabischer Staat Israel anerkannt und 1979 Frieden geschlossen. Was würde das Aussetzen dieses Friedensvertrags also bedeuten und würde Ägypten damit als Kriegsteilnehmer in den Konflikt einsteigen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Israel-Korrespondenten Norbert Jessen. Hallo Norbert.
Hallo Caroline.
Norbert, du lebst ja in Israel, in der Nähe vom Gazastreifen, berichtest für uns von dort. Vielleicht kannst du zu Beginn gleich mal erzählen, wie ist denn die Lage bei euch, vor allem seit den Entwicklungen am Wochenende?
Ja, das läuft ja auf verschiedenen Ebenen. Im Gazastreifen selbst, also praktisch die Kriegslage, da hat sich am Wochenende etwas nicht Entscheidendes, aber eben doch Wichtiges getan. 2 Geiseln konnten durch eine Befreiungsaktion befreit werden. Das erinnert so ein wenig an die berühmte, fast schon legendäre Befreiungsaktion der Israelis bei der Geiselnahme in Entebbe in Uganda. Aber es war eben eine Aktion, die war wichtig, die war erfolgreich, aber die Leute sind hier nicht jubelnd auf die Straße gelaufen. Es gilt eben immer noch, 2 konnten befreit werden, aber 134 sitzen immer noch in Geiselhaft. Israel hat ja letzte Woche seine Truppen im Gazastreifen stark verdünnt. Das hat verschiedene Gründe, vor allem aber auch die Mobilisierung von Reservekräften, und da praktisch basiert die israelische Armee drauf, die ist teuer und man musste einfach zurückschrauben. Das kam auch den amerikanischen Forderungen entgegen, die Kämpfe im Gazastreifen etwas sachter anzugehen, obwohl es in diesem Sinne noch keine direkten Auswirkungen hat. Das kann man natürlich von außen schwer abschätzen, aber die Kämpfe eigentlich im Süden gehen massiv weiter. Und es ist so, dass die dritte Stufe, also praktisch nach dem Norden, aus dem die Hamas vertrieben wurde. Nach den Kämpfen in der Mitte in Khan Yunis, wo eigentlich immer noch heftig gekämpft wird, aber eben die Hamas auch schwere Schlappen einnehmen musste, da kommt jetzt die dritte Stufe. Das heißt, die Hamas ist praktisch aus dem Norden, aus dem zentralen Gazastreifen in den Süden geflüchtet, wo eigentlich die Flüchtlinge ihren Fluchtort haben sollen. Sie halten sich praktisch mit den Flüchtlingen überall auf. Sie gehen mit den Flüchtlingen, das ist ja das Problem bei solchen Milizen, dass sie zum einen schwer bewaffnet sind und militärisch vorgehen, aber zum anderen sich immer wieder als Zivilisten ausgeben können.
Jetzt hast du vorher schon angesprochen, dass Israel die Truppen verdünnt hat, kommt auch den internationalen Forderungen in vieler Hinsicht entgegen, weil da steigt ja der Druck auf Israel, die Kämpfe einzustellen, beziehungsweise auch die Forderungen nach Feuerpause werden immer größer. Gleichzeitig hast du schon gesagt, das konzentriert sich immer mehr auf den Süden im Gazastreifen. Es ist ja so, dass Israel bereits Luftangriffe auf Rafah verübt. Jetzt ist es aber auch so, dass Netanyahu am Freitag den Befehl gegeben hat zur Vorbereitung, nämlich auch von Bodenoffensiven, von einer Militäroffensive in Rafah, auch vom Boden aus. Verbündete Hilfsorganisationen als auch Angehörige von Geiselfamilien warnen davor, das zu tun. Netanyahu sagt aber, das würde gleich kommen mit, man sage Israel, sie sollen den Krieg verlieren. Wie steht es denn jetzt um diese geplante Bodenoffensive in Rafah?
Also zunächst einmal Verdünnung von Kräften heißt nicht unbedingt auch Schwächung. Also die israelische Armee kann weiter aus der Luft und auch mit Panzern am Boden massiv vorgehen. Und da haben ja praktisch die Amerikaner Stopp gerufen, nicht eine Kampfeinstellung gefordert, sondern sie haben gesagt, wenn es in den Süden geht, dann bitte mit größtmöglicher Rücksicht auf die Zivilisten dort, die ja dorthin geflüchtet sind. Eigentlich wohnt, ist der Gazastreifen im Süden sehr dünn besiedelt. Jetzt gibt es dort fast 1,5 Millionen Menschen, die in Zeltlagern hausen, eigentlich nicht leben. Und Israel hat tatsächlich angekündigt, dass man diesen Zivilisten helfen will. Aber das ist eben das alte Dilemma, die Zwickmühle. Helfe ich den Zivilisten, helfe ich im Grunde auch den Milizen, sich mit den Zivilisten weiter zu bewegen und sich dort zu verschanzen, dort zu verstecken. In Israel kommt es sehr komisch an oder merkwürdig an, dass immer wieder humanitäre Rücksichtnahme gefordert wird, aber eben von Israel, nicht von der Hamas. Es wird sozusagen selbstverständlich hingenommen, dass die Hamas sich in Schulen, in Krankenhäusern verschanzt und dass dann, wenn auf diese Krankenhäuser und Schulen geschossen wird, was völkerrechtlich übrigens erlaubt ist, eine zivile Einrichtung, die militärisch genutzt wird, wird somit zu einer militärischen Einrichtung. Und in diesem Dilemma fühlt man sich in Israel vom Westen irgendwie verlassen. Allerdings, man muss jetzt schauen, wie es weitergeht, wo es vielleicht doch noch eine Möglichkeit geben könnte, die Zivilisten wieder etwas weiter nach Norden oder noch weiter nach Westen ans Meer zu bringen. Das ist alles schwierig und es wird sicher nicht reibungslos verlaufen. Also die Verluste im Süden werden nicht weniger sein, als die im Zentrum oder im Norden es waren.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die humanitäre Lage im Gazastreifen, die wird immer schlechter. Die Krankheiten breiten sich auf, vor allem aufgrund der schlechten Versorgungslage. Jetzt hast du es auch schon gesagt, Israel-Regierungschef Netanyahu hat deswegen ja die Armee angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, um den Vertriebenen Schutz zu gewähren. Es soll nämlich ein Korridor errichtet werden, wo die Zivilistinnen und Zivilisten fliehen können. Allerdings, du hast es erwähnt, so derartige Versprechungen gab es in der Vergangenheit bereits öfter. Und vor allem ist ja auch die Frage, wo könnte dieser Korridor überhaupt hinführen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Es ist schwierig. So ein Korridor könnte eben vielleicht etwas weiter nach Westen gehen, aber es wäre eigentlich logisch, die Zivilisten über die Grenze zu bringen. Ägypten hat sich da wirklich standhaft geweigert, muss man schon sagen. Ja. Sie lassen keine Palästinenser nach Ägypten rein. Die Palästinenser sind im Grunde in der ganzen arabischen Welt unerwünscht. Wo sie sind, unterstehen sie starken Bewegungseinschränkungen. Sie dürfen sich nicht von einem Ort in den anderen bewegen. Es gibt auch in jedem Land ein Limit. Also die palästinensischen Flüchtlinge, die in Syrien, im Libanon, im Irak, in Jordanien sitzen, die können sich nicht von außen her mehren. Das heißt, sie haben ihre Geburten, aber von außen können neue Flüchtlinge, also etwa Flüchtlinge, palästinensische Flüchtlinge, die sich vom Irak, sagen wir, nach Syrien oder nach Jordanien bewegen wollen, können sie nicht. Die UNRWA hat sich sogar, kann man sagen, geweigert, solchen Palästinensern zu helfen. Das war der Fall 2003, 2005 nach dem Sturz von Saddam Hussein im Irak. Da wurden viele Palästinenser als vermeintliche oder auch vielleicht sogar tatsächliche Kollaborateure im Irak von ihrer Umwelt, von den irakischen Zivilisten praktisch angegriffen. Sie waren schweren Attacken ausgesetzt und da wollten sie flüchten und sie saßen dann jahrelang in Flüchtlingslagern, ähnlich wie denen jetzt im Süden, in Zelten. Saßen sie im Niemandsland zwischen Syrien und Irak und Jordanien und Irak. Die UNRWA durfte nicht helfen. Und jetzt kommt eigentlich noch eine verrückte Situation. Auch die UN-Flüchtlingshilfe darf nicht den Palästinensern helfen, weil es für Palästinenser nur die UNRWA gibt. UNRWA darf nicht helfen. Das UNHCR darf nicht helfen, also die UN-Flüchtlingshilfe. Und die einzigen, die irgendwie noch etwas vor Ort herstellen konnten, was einer Unterkunft nahe kam, war das Internationale Rote Kreuz. Und jahrelang saßen dort die Palästinenser fest und die Welt hat sich nicht drum gekümmert. Es geht um ungefähr 4.000 bis 5.000 Palästinenser in den Jahren 2003, 2004, 2005 in 5 Lagern im Niemandsland. Und das ist eben das Dilemma der Palästinenser, die zum einen so auf ihren Flüchtlingsstatus beharren. Die UNRWA ist ja eine Flüchtlingshilfsorganisation, deren Ziel es nicht ist, den Flüchtlingen irgendwie ein neues Leben, eine neue Unterkunft zu bescheren, sondern die einzig und allein dafür zuständig ist, das Flüchtlingsproblem im Grunde zu erhalten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk, ob im Kosovo, ob in Ruanda, ob wo auch immer, ist darauf angelegt, dass man nach ungefähr 6, manchmal auch wird diese Periode verlängert, nach 12 Jahren dafür sorgt, dass die Flüchtlinge in den Ländern verbleiben können, in denen sie ein Asyl gefunden haben. Und bei den Palästinensern ist das eben nicht der Fall. Das ist das Problem der UNRWA.
Kommen wir kurz nochmal zurück auf die aktuelle Situation. Du hast vorher auch schon Ägypten angesprochen, dass sie nicht bereit sind, eben palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Ägypten soll ja laut Medienberichten erwägen, im Falle einer Bodenoffensive von israelischen Truppen in Rafah den Friedensvertrag zu Israel auszusetzen. Daher die Frage, was würde das denn bedeuten, wenn es soweit kommt?
Ich glaube, das ist ein Axiom in Nahost. Solche politischen Ankündigungen werden meistens nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Aber die Ägypter wollen tatsächlich keinen Kriegszustand direkt an der Grenze. Wobei die Israelis auch wieder hier in ein Dilemma geraten. Die Ägypter treten als Vermittler auf. Die Ägypter halten mit Israel einen vielleicht nicht warmen, aber doch sachlichen Frieden seit den 70er Jahren. Und trotzdem basiert ein ganz wichtiges Standbein der Hamas auf Ägypten. Nicht, dass die ägyptische Regierung dies vielleicht direkt unterstützen würde, aber die Tunnel, die Schmuggeltunnel vor allen Dingen der Hamas gehen unter der ägyptischen Grenze her in den Sinai. Der Sinai an sich ist schon kaum noch wirklich eine ägyptische Provinz. Dort hat die ägyptische Armee nur noch in bestimmten Teilen das Lager. Ansonsten gibt es dort ein Sammelsurium von allen möglichen Milizen, vom Islamischen Staat bis zu den muslimischen Brüdern und so weiter und so fort, bis zu Al-Qaida auch. Ja. Und die Israelis würden diese Tunnel gerne stopfen, sie würden diese gerne zerstören. Aber das wäre natürlich immer dann wieder hart an der Grenze zu Ägypten, wo die ägyptischen Soldaten direkt auf der anderen Seite stationiert sind. Und das ist schon eine angespannte Lage.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
In Israel gab es ja auch Vorschläge, die Gaza-Flüchtlinge nach Israel zu holen, also praktisch in den Norden Negev, der relativ dünn besiedelt ist. Und das ist natürlich bei dieser Regierung auch unmöglich. Die Forderung, die von einer Zivilorganisation kam, wird jetzt auch von einer Partei übernommen, aber die Partei ist auch nicht in der Regierung.
Aber wenn du jetzt sagst, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird, trotzdem, wie viel Gewicht hat denn jetzt diese Drohung von Ägypten, den Friedensvertrag auszusetzen und was würde das für die Praxis bedeuten?
Zunächst einmal ist das ja eine politische Drohung. Das heißt nicht, dass man dann vom Frieden in den Krieg übergeht. Diese Friedensbeziehungen zwischen Israel und Ägypten hatten auch schon immer ein etwas intensiveres Zusammenleben und auch immer auch schon von Spannungen beladen. Aber es heißt im Grunde, dass die Ägypter Abstand halten wollen. Sie wollen als Vermittler durchaus auftreten, aber sie wollen nicht, dass Ägypten praktisch zum Kriegsteilnehmer wird. Die politische Drohung ist eigentlich sehr unwichtig und ich glaube auch, dass die Ägypter diese Friedensbeziehungen zu Israel genauso brauchen wie die Israelis umgekehrt. Es wird dann wahrscheinlich zu einer sehr, sehr starken Abkühlung kommen, aber irgendwie rauft man sich am Ende doch zusammen, weil man eben nur zusammen diese Lage durchstehen kann.
Jetzt war es so, dass am Wochenende ein hochrangiges Mitglied der Hamas auch angekündigt hat, dass so eine Offensive in Rafah auch jegliche Aussicht auf Verhandlungen bezüglich eines Gefangenenaustauschs erlöschen würde. Du hast ganz zu Beginn schon kurz die Gefangenen angesprochen, dass es jetzt gelungen ist, 2 zu befreien, aber noch über 130 befinden sich immer in Gefangenschaft. Wenn jetzt Israel diese Bodenoffensive startet, dann hat es ja eigentlich die restlichen Gefangenen damit aufgegeben, oder?
An sich, die Kriegsführung ist schon ein Aufgeben der Gefangenen. Also zum einen muss man durch massive Vorstöße die Hamas unter Druck setzen, damit sie überhaupt verhandlungsbereit ist. Zum anderen, ein massiver Vorstoß gefährdet immer auch die Geiseln. Die Hamas ist ja, wenn man sagt, verhandlungsbereit, nur in ganz, ganz taktischen Punkten zu Verhandlungen bereit. An sich besteht die Hamas darauf, dass sie eben nicht verhandelt, dass sie alle Verhandlungen ablehnt mit Israel. Auch diese Verhandlungen laufen nicht zwischen Israel und Hamas. Sie laufen über Katar, sie laufen über Kairo und dann geht es an die Hamas. Solche Ankündigungen von wir tun nichts, die sind immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Auch in der Hamas übrigens gibt es so verschiedene taktische Bevorzugungen. Also die Hamas in Gazastreifen ist zurzeit sehr darauf aus, einen Waffenstillstand, eine Einstellung der Kämpfe zu erreichen. Und das geht eben nur über einen Deal, über einen Geiselaus- oder Gefangenenaustausch. Die Hamas-Führung, die in Katar sitzt, auch in Ankara, die ist da etwas zögerlicher und vielleicht auch eher bereit, rabiater Verhandlungen abzulehnen. Aber letztlich, glaube ich, entscheidet die Führung im Gazastreifen, letztlich auch entscheidet die Lage an sich. Hamas kann diese Kämpfe nicht mehr lange durchstehen. Also würde Hamas heute alle Geiseln ermorden, was ja durchaus möglich wäre, dann könnte Israel erst richtig und massiv zuschlagen. Jeder Schuss, den die israelische Armee abgibt, zurzeit im Gazastreifen, könnte ja auch Geiseln treffen. Ja, man könnte die Tunnel einfach überfluten. Da gibt es ja alle möglichen Ideen, diese Tunnel außer Kraft zu setzen. Aber in den Tunneln befinden sich auch wieder die Verstecke von Geiseln. Eine Ermordung aller Geiseln wäre im Grunde eine Ausweitung des Krieges. Insofern müssen die Verhandlungen weitergehen. Auch die Verweigerung Netanjahus letzte Woche, der den Hamas-Vorschlag einfach abgelehnt hat, kategorisch. Das war natürlich auch wieder alles nur Wortgeplänkel. In solchen Verhandlungen geht es einfach so, dass man erst immer Nein sagt und dann hinter den Kulissen zu einem Ja kommt.
Mhm. Dennoch steigt eben der Druck auf Netanjahu, also zum Beispiel die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat am Wochenende auf der Plattform X geschrieben, eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah wäre eine humanitäre Katastrophe mit Ansage und fordert eine Feuerpause. Auch die US-Regierung hat sich ja geäußert. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby hat gesagt, wir glauben, dass eine Militäroperation zum jetzigen Zeitpunkt eine Katastrophe für diese Menschen wäre und dass sie das nicht unterstützen würden von US-Seiten. Also der Druck steigt. Was glaubst du, wie wird es jetzt weitergehen? Wird es dennoch zu dieser Bodenoffensive kommen? Wird Netanjahu dabei seinem Befehl bleiben, eine derartige Offensive vorzubereiten?
Der Druck kommt von zwei Seiten. Zum einen aus dem Ausland. Und ich glaube, da könnte Israel hart bleiben. Also was sich da anbahnt, ist zurzeit ein Konflikt zwischen dem Wahlkämpfer Joe Biden und dem Wahlkämpfer Benjamin Netanjahu. Er hat zwar noch nicht Wahlen, aber er muss sich darauf vorbereiten, dass nach diesem Krieg seine Karriere mit großer Sicherheit beendet sein wird. Und er versucht immer noch, dies zu verhindern. Insofern tritt er nach außen vielleicht etwas harscher auf. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ohne eine solche massive Offensive im Süden praktisch die militärischen Ziele Israels unerreichbar blieben. Das wäre dann praktisch ein offenes Ende dieses Krieges. Und er würde dafür vielleicht auch von der israelischen Öffentlichkeit Unterstützung bekommen. Jetzt kommt aber der andere Druck auch von der israelischen Öffentlichkeit. Das heißt, eine massive Offensive im Gazastreifen beeinträchtigt natürlich die Zukunft, die Zukunftsaussichten der Geiseln. Und die israelische Öffentlichkeit ist zurzeit völlig auf Seiten der Geiseln. Das heißt, die Devise in Israel heißt, die Geiseln gehen vor. Das heißt also vor den Kriegserfolgen im Gazastreifen. Und diese israelische Regierung kann dazu nicht Nein sagen, obwohl einige Kräfte dies doch tun, aber diese israelische Regierung ist dafür verantwortlich, dass der 7. Oktober stattfinden konnte und dass so viele Geiseln jetzt sich im Gazastreifen befinden und 1200 Israelis ermordet wurden. Und da kann sie jetzt nicht kommen, jetzt müssen wir das zu Ende führen. Das geht nicht. Wenn es wirklich zu einem Deal kommen könnte, der die Geiseln befreit, muss sie ja sagen. Und dieser Druck, der wird jetzt wirklich deutlich spürbar. Am Wochenende hat es Proteste gegeben, die bereits den Protesten gegen die sogenannte Justizreform 2023, also im Vorjahr, ähneln. Das heißt, Autobahnen wurden gesperrt und praktisch in allen großen Städten, an allen großen Straßenkreuzungen gab es Solidaritätsdemonstrationen mit den Geiselangehörigen. Und die Geiseln, die bestimmen zurzeit das Thema in der Öffentlichkeit. Radio, Fernsehen, alle Medien sprechen praktisch nur von den Geiseln. Das Schicksal der Geiseln, der Zustand der Familienangehörigen hier, die dauernd wie immer wieder interviewt werden. Das ist, glaube ich, auf diese Regierung ein stärkerer Druck als der aus dem Ausland. Wobei ja auch die Amerikaner sagen, nicht Israel muss den Kampf einstellen. Sie sagen, Israel soll den Kampf fortführen unter Rücksicht auf die Zivilisten.
Mhm. Heißt im Umkehrschluss aber, weil du gerade betont hast, dass die Geiseln das Thema Nummer eins sind und quasi die gesamte Stimmung im Land beeinflussen, heißt, dass Netanjahu hier eigentlich auch im Land den Druck hat, diese Offensive nicht zu starten, wenn es davor nicht einen Deal geben sollte, was die Geiseln betrifft, oder?
Ja, das sieht man in Israel etwas anders. Die israelische Öffentlichkeit sieht den militärischen Druck auf die Hamas als eines der Mittel, die Hamas an einen Deal heranzuführen, heranzuzwingen. Das stimmt ja auch in einem bestimmten Sinne, aber es ist eben ein Dilemma. Je stärker der Druck, je gefährdeter die Geiseln. Je weniger Druck, desto weniger die Aussichten, desto geringer die Aussichten auf einen Geiseldeal.
Das heißt aber, und damit kommen wir jetzt dann auch schon zum Abschluss unseres Gesprächs, dass hier wohl in den nächsten Tagen eine Entscheidung gefällt werden muss, oder wie glaubst du, ist hier der zeitliche Horizont?
Ja, die Entscheidung wird sich auch entwickeln. Das heißt, das ist zum einen eine militärische Entscheidung. Ich glaube, die dürfte schon gefallen sein. Da dürften schon die Pläne bereit liegen. Aber es ist eben vor allen Dingen eine organisatorische Frage, die Zivilisten aus diesen Kämpfen herauszuhalten, sie so weit wie möglich wegzuführen. Wie? Das wird sich zeigen. Da habe ich zurzeit keine großen Erwartungen.
Norbert, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Du hältst uns auch weiter aus Israel, aus der Nähe des Gazastreifens auf dem Laufenden. Ich sage vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dank zurück und auch einen schönen Tag nach Österreich.
Über alle Entwicklungen halten wir euch natürlich auf unserer Website am Laufenden. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Energieministerin Leonore Gewessler von den Grünen will den Ausstieg aus den Gaslieferverträgen zwischen dem teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV und der russischen Gazprom vorbereiten. Dafür soll das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO im Auftrag des Energieministeriums bis zum Sommer die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Vertragskündigung prüfen sowie die Gefahren einer längeren Abhängigkeit von russischem Gas analysieren. Das hat Gewessler bei einer Pressekonferenz angekündigt. Und die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren gegen 165 Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wegen des Verdachts der schweren gemeinschaftlichen Gewalt sowie weiterer Vorwürfe im Zuge der Proteste gegen die Europäische Gaskonferenz 2023 in Wien fallen gelassen. Das hat Sprecherin Nina Busseck der APA bestätigt. Die Einstellung sei vergangenen Freitag aus Beweisgründen erfolgt, so Busseck. Das polizeiliche Vorgehen am ersten Tag der Konferenz hatte bereits für breite Diskussionen gesorgt. Und nach UNO-Schätzungen werden zwischen 250.000 und 300.000 Kinder in bewaffneten Konflikten als Soldatinnen und Soldaten missbraucht. Die SPÖ hat am heutigen Montag, dem Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, dem sogenannten Red Hand Day, zu einer aktiven Außen- und Neutralitätspolitik aufgerufen. Die Grünen forderten das Verbot Straight 18, also Kinder sollen unter 18 Jahren weder freiwillig noch zwangsweise für den Militärdienst rekrutiert, angeworben oder eingesetzt werden dürfen. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch eine davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.